Herzlich willkommen zu Presets Unleashed, deinem Podcast zu Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Lieber Tim, was hast du uns heute mitgebracht?
Wir wagen heute ein Gedankenexperiment, nämlich das Experiment, dass Presales, die Presales-Funktion, die Presales-Rolle, die Presales-Organisation ein Profit-Center ist. Und da steckt was drin.
Da steckt was drin. Ich bin gespannt, was da steckt und wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge.
Führst du ein Presales-Team und fragst dich manchmal, wo die wirklich guten Antworten herkommen sollen? In der Presales Leadership Community bekommst du sie. Von aktuell 135 Presales-Leadern aus Unternehmen wie SAP, Adobe, Celonis, Salesforce, Click und so weiter. Was springt für dich dabei heraus? Alle zwei Monate treffen wir uns für einen Live-Call. Nur 50 Minuten lang, also genauso lang wie eine Netflix-Folge, aber voll mit Impact. Praxisnahe Insights zu echten Leadership-Themen wie Hiring, Enablement, Skalierung, KPIs, Karrierepfade. Unser Versprechen dabei? Eine Zero-Noise-Promise. Kein Spam, kein Larifari, ausschließlich handverlesene Führungskräfte, die genau deine Sprache sprechen. Wenn du also den nächsten Hiring-Fehler vermeiden möchtest, deinen POC-Durchsatz erhöhen willst oder einfach schneller an die echten Best Practices kommen möchtest, dann gibt es genau zwei Optionen. Erstens, Mitglied werden oder zweitens, zusehen, wie alle anderen die Learnings zuerst umsetzen. Also, ist ein No-Brainer, bewirb dich jetzt kostenlos unter serockstars.com/community, der Link natürlich auch in den Shownotes. Wir prüfen jede Anmeldung per Hand, um sicherzustellen, dass die Qualität und Exklusivität erhalten bleibt. Und jetzt zurück zur Folge. Ich bin Tim.
Ich bin Jan.
Als Presales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Presales-Performance zu entfesseln.
Und warum? Höhere Winrates, begeisterte Kunden und ganz viel Spaß in der Presales-Rolle.
Liebe Grüße gehen an einen SE-Leader aus unserer Community, mit dem ich vor ein, zwei Wochen telefoniert habe, der mir diesen Gedanken ins Gehirn gepflanzt hat. Presales as a Profit Center. Du hast gerade im Vorgespräch schon gesagt, ja, ist ja eine kurze Folge, weil ist ja schon Profit Center. Da halte ich auf jeden Fall klar dagegen. Nichtsdestotrotz ist es wert, sich dem Gedankenexperiment mal zu widmen.
Ich möchte erstmal Danke sagen an wen auch immer dich da inspiriert hat, dass ich jetzt mit dir auch im Podcast noch deine Gedankenexperimente ertragen muss. Das ist ja quasi behind the scenes schon manchmal nur schwer zu ertragen. Aber vielen Dank dafür und ich bin hochgespannt. Ist ja danach auch Wochenende, von dem her alles okay.
Ja, Grüße gehen an der Stelle raus an den Abi. Was ist ein Profit Center, Jan?
Ein Teilbereich deines Unternehmens, der daran gemessen wird, dass er profitabel ist, beziehungsweise Umsatz und Ertrag fürs Unternehmen generiert.
Ja.
Also das Gegenteil von einem Cost Center, was einfach nur da ist, um irgendwas zu tun und wir in Kauf nehmen, dass es halt Geld kostet, aber im ersten Moment gar keinen Ertrag abwirft. Ich habe ja vor vielen Jahren sehr viel im Customer Service unterwegs bin ich gewesen und da waren viele Service Center, Kundencenter, die galten immer als Cost Center und wir haben immer versucht, unseren Kunden zu erklären, das ist ja die erste Stelle, wo du was verkaufen kannst, selbst wenn einer anruft und sich bei dir beschweren möchte, sozusagen. Also mach doch aus deinem Cost Center vielleicht ein Profit Center, dann hast du auch mehr Spaß mit deinem Kundenservice.
Jetzt hast du schon ein gutes Beispiel gebracht, dass du für Profit Center, fällt dir noch ein Beispiel an, ein mehr aus dem Alltag so, was jetzt vielleicht auch gar nicht so mit unserer Tech-Bubble zu tun hat? Ansonsten habe ich ein, zwei anschauliche Beispiele. Du hast das schon gut zusammengefasst, finde ich.
Mach mal ein, zwei anschauliche Beispiele.
Also ein Beispiel wäre, du guckst dir sowas wie Microsoft an und Microsoft hat natürlich ein extrem breites Portfolio und eins davon ist die Xbox. Und die Xbox ist ein Stück Hardware, da laufen aber auch Spielelizenzen rein und die Xbox ist praktisch so eine geschlossene, wie soll ich sagen, Unternehmenseinheit, die in sich geschlossen ihre eigene Profit-and-Loss-Kalkulation hat und für sich genommen, auch wenn es ein alleinstehendes Unternehmen wäre, was es nicht ist, aber wenn es das wäre, schon so unternehmerisch funktioniert, ohne dass man es bezuschussen muss von außen. Ein anderes Beispiel wäre, wenn man, ich weiß ja, diese Art von Kaufhäuser und so weiter, die sind inzwischen am Aussterben, aber wenn du mal in so einen Karstadt gehst oder sowas, ja, da gibt es ja auch verschiedenste Abteilungen. Da gibt es eine Abteilung für Haushaltswaren, dann gibt es irgendwie Kleidung und so weiter. Auch so diese Abteilung könnte man als eigene Profit Center betrachten, weil natürlich die in sich geschlossen mit dem Portfolio, was da eben in dieser einen Etage ist, irgendwie funktionieren muss. Und zwar mit einem Profit am Ende. Ansonsten kannst du den Teil im Prinzip weglassen.
Ja, also wir können zusammenfassen, wenn du in deinem Unternehmen nicht mindestens mal ein Profit Center hast, dann wird es schwierig zu überleben.
Absolut richtig, ganz genau. Und wenn es nur eins ist, dann muss es auch ordentlich abwerfen, weil du hast ja gerade schon das Gegenstück genannt, dann sind die anderen ja automatisch Cost Center. Auch hier, ich meine, da hast du jetzt schon ein gutes Beispiel gebracht, ein Service ist ein gutes Beispiel. Es sind so diese klassischen Zentralfunktionen, die Personalabteilung ist auch ein klassisches Cost-Center, weil das natürlich wichtig ist, was die tun, aber von sich aus gesehen jetzt erstmal keinen Umsatz generieren. Also beispielsweise Hiring, Recruiting, Talentweiterentwicklung und so weiter. Buchhaltung, IT-Support, Kundenservice, all diese Dinge sind typischerweise eher Cost-Center.
Ich kann an der Stelle leider nicht widersprechen, obwohl ich gerne dir widersprechen würde.
Du bist ja schon so auf Krawall gebimst. Dabei ist es doch ein Gedankenexperiment. Du kannst dich auch ein bisschen drauf einlassen. Aber gut, jetzt haben wir mal die beiden Begriffe etabliert. Ist, glaube ich, auch grundsätzlich mal nicht verkehrt, das zu verstehen. Ich meine, da reden wir jetzt heute nicht im Detail darüber, aber wenn man jetzt gegenüber Kunden auftritt, mal zu verstehen, die Abteilung, mit der ich da gerade spreche, ist das ein Profit Center, ist das ein Cost Center? Das spielt ja auch eine Rolle, welche KPIs da primär getrackt werden, wie zahlt eigentlich meine Softwarelösung darauf ein. Das ist jetzt nur eine Randbemerkung, das ist nicht heute das Thema, aber diesen Unterschied mit zu
verstehen. Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde das wichtig, genau dieses Bewusstsein zu haben. Also das leitet uns ja dann vielleicht auch zum Gedankenexperiment, weil wenn ich mich selber als Cost Center sehe, dann agiere ich vielleicht anders, als wenn ich mich selber als Profit Center sehe. Also das gilt nach außen und nach innen.
100%. Und damit schließt sich natürlich die logische Frage an. Was ist denn Pre-Sales heute? Ein Cost Center oder ein Profit Center?
Ja, für mich ganz klar Profit Center.
Beschreib mal.
Wir streichen mal Pre-Sales. Vertrieb, oder? Vertrieb ist, und da gehört der Pre-Sales ja eher dazu, ist dazu da, um Umsatz und Ertrag zu generieren am Ende des Tages. So, also ist ultimativ darauf ausgelegt, Profit für mein Unternehmen zu generieren. Und das Zeug, was wir da produzieren oder programmieren oder wie auch immer anbieten, eben zu verkaufen. So, deswegen würde ich erstmal sagen, für mich ist das ein Profit Center.
Also ich verstehe den Punkt und trotzdem bin ich anderer Meinung. Ich habe zumindest keine Pre-Sales-Organisation erlebt, die für sich ihre eigene Profit-and-Loss-Rechnung macht und sagt, hier sind unsere Kosten im Sinne von Headcounts, hier sind die Tools, die wir benutzen, hier sind die Einnahmen, die wir generiert haben und jetzt rechnen wir mal das miteinander gegen und am Ende bleibt irgendwas übrig. Also diese buchhalterische Einordnung habe ich bei keiner einzigen SaaS- und Tech-Company gesehen, sondern primär war der Fokus natürlich, also vertriebsunterstützend zu wirken, die technische Validierung der Lösung beim Kunden mit dem Vertrieb zusammen. Und tendenziell, auch hier wiederum meine Erfahrung jedenfalls, dass der Fokus bei Pre-Sales schon eher drauf liegt, wir erkennen an, dass Pre-Sales wichtig ist, aber wir versuchen es auch so effizient wie möglich zu machen mit den geringsten Kosten, die nötig sind, um eben diesen Teil abzudecken. Also eher der Fokus auf Kosteneffizienz als auf Umsatzsteigerung im Sinne von, so, wir müssen hier unsere Profit- und Loss-Rechnung besser gestalten.
Boah, das weiß ich jetzt nicht. Und das eine schließt das andere vielleicht gar nicht aus. Also ich sag mal, in meiner Pre-Sales-Karriere die letzten 15 Jahre war die Quote im nächsten Jahr immer höher als im Jahr davor. Und das gleichzeitig bei teilweise weniger Headcount, was natürlich eine Herausforderung darstellt. Aber ich könnte jetzt nicht behaupten, dass ich nicht konstant das Gefühl hatte, dass es hier darum geht, noch mehr zu machen.
Okay, dann stelle ich die Frage mal anders. Ich verstehe nach wie vor deinen Punkt. Aber es ist kein klassisches Profit Center im Sinne von am Ende des Quartals oder des Jahres ist der Head of Pre-Sales oder der VP of Pre-Sales in der Lage, dir irgendwie ein Dokument vorzulegen, wo klar drauf sieht, hier sind die Umsätze, die wir generiert haben und hier sind die Kosten, die wir verursacht haben und hier ist übrigens der Profit, den die Pre-Sales-Organisation erwirtschaftet hat. Habe ich, wie gesagt, kein einziges Mal gesehen. Aber das wäre eine Voraussetzung, es als reines Profit-Center zu betrachten. Wo ich dabei bin, ist, es ist heute nicht ganz klar das eine und das andere. Wir werden auch gleich genau in der Detaildiskussion sehen, warum das so ist. Weil viele Dinge, die ein Pre-Sales as a Profit Center bräuchte, tun wir auch heute zum Teil schon. Aber es ist auf jeden Fall kein reines Profit Center. Habe ich nie so gesehen.
Ja, wir trennen mal zwei Ebenen. Wir sagen, das eine ist so diese Mindset-Ebene. Also mein Mindset, wenn ich im Pre-Sales bin, ist, ich bin hier Profit Center und ich will hier auch krass performen und so weiter. Und dann so diese, nennen wir es mal, organisatorisch-operativen Gegebenheiten. Und auch da kann ich jetzt wirklich von Herzen widersprechen. Weil wenn ich jetzt SAP nehme, diese ganzen Informationen, die waren vorhanden. Also natürlich wussten wir auf regionaler Ebene, auf Teamebene und so weiter, was ist hier im letzten Quartal gelaufen, was ist im letzten Geschäftsjahr gelaufen an Umsatz, wie viele Deals sind reingekommen, ACV und so weiter und so fort. Und gleichzeitig wusste zumindest mein Regional Head im Pre-Sales auch ganz genau, was er hier an Geld ausgibt. Sicherlich nicht in dieser letzten Konsequenz, wie du es gesagt hast.
Naja, Moment. Also nur weil du jetzt Softwareumsätze schreibst, heißt es ja noch lange nicht, dass du die zu 100% der Pre-Sales-Funktion zuweisen kannst.
Nee, das sage ich ja.
Weil da sind ja noch tausend andere Sachen dabei. So. Aber das wäre aber notwendig, um eine P&L-Rechnung aufzumachen, die ein Profit Center braucht.
Die Frage ist ja, auf welcher Ebene wird reported. Ne? Und ich sag erstmal, die Informationen, die wären schon da. Und die waren auch da.
Wir kommen tatsächlich zu dem Punkt, weil ich glaube, es sind ein paar Informationen da, aber auf jeden Fall nicht alle, die man bräuchte, um das wirklich richtig ausrechnen zu können. Aber wir gehen schon zu tief rein. Also wir haben mal etabliert, Profit Center, Cost Center, das sind die Dinge, noch ein bisschen Uneinigkeit, was es Presales heute eigentlich ist. Ich sage, es wird tendenziell eher als Cost-Center gehandhabt, gerade auf organisatorischer Ebene. Und vielleicht ist es nochmal lohnend, über diese Unterschiede zwischen den beiden zu sprechen. Also die Zielsetzung bei einem Cost-Center ist die Kostenminimierung und die betriebliche Effizienz, wohingegen bei einem Profit-Center die Zielsetzung ist ROI-Maximierung und Umsatzmaximierung. So, in beiden finde ich mich gerade wieder, wenn ich auf Presales schaue, ehrlich gesagt. Ein Cost-Center misst typischerweise aktivitätsbasierte Kennzahlen, ne? Also sowas wie Anzahl der gelieferten Demos, bearbeitete Supportanfragen, wohingegen ein Profit-Center generierte Einnahmen, Gewinnspanne, ROI, beeinflusste Einnahmen. Das ist vielleicht das beste deutsche Wort, was ich gerade wählen kann, weil wir nie alleine im Vertrieb unterwegs sind.
Vielleicht können wir nochmal eine Brücke bauen, ne? Also wenn wir aus der Vogelperspektive ja drauf gucken, dann ist ja ein Profit-Center, haben wir vorhin gesagt, ist ein Unternehmensbereich, der eigenständig Gewinne erwirtschaftet. Und wenn du jetzt bei Microsoft den Bereich Xbox nimmst, dann ist ja dieser Bereich Xbox, besteht ja wiederum aus vielen Teilbereichen, nämlich aus Produktentwicklung, aus Produktion, aus Software-Spieleentwicklung und eben auch aus Vertrieb, ja, und Logistik und so weiter. Aber das Profit Center ist das große Ganze. Das Profit Center ist ja nicht der Vertrieb oder der Presales oder die Softwareentwickler, sondern sozusagen der Unternehmensbereich Xbox ist das Profit Center. Und wenn ich jetzt mal auf SAP sozusagen münze, dann wäre vielleicht die Line of Business, so hieß es ja da, Customer Experience, das Profit Center. Und die besteht auch wiederum aus ganz, ganz vielen Abteilungen. Vielleicht brauchen wir diese Abgrenzung nochmal. Und dann ist es am Ende, du sagst Gedankenexperiment, ich sag dann vielleicht philosophische Diskussion, ob der Presales autark betrachtet dieses Profit Center ist, ja.
Ja, und jetzt werden wir nicht philosophisch, sondern wir werden mal ganz praktisch, weil jetzt kann man mal überlegen, okay, was müsste man denn tun, wenn man Presales jetzt wirklich als reines Profit Center gestalten wollen würde? Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Und das bedeutet in der Konsequenz, du kannst zwei Mechanismen nutzen, nämlich erstens, du identifizierst direkte Einnahmequellen oder du bist in der Lage, sehr klar buchhalterisch darzustellen, dass der Beitrag, den wir leisten, irgendwo zu mehr Umsatz führt. In beides können wir gleich mal reingehen. Gehen wir mal ins Erste rein. Und dann würden dort Dinge stehen, zum Beispiel wie bezahlte Discovery-Workshops.
Ja, finde ich gut.
Da würden dort Dinge stehen wie bezahlte Proof-of-Concepts, bezahlte Piloten, vielleicht Premium-technischer Support. Alles, was der normale oder der Customer Success nicht abbilden kann, was eben fachlich so tief reingeht, dass es dann nochmal einen Experten braucht. Und schon haben wir Dinge identifiziert, du nix gerade so, ne? Scheint nicht alles doof zu sein, was ich hier vorschlage. Ne? Das ist ja mal ein interessantes Experiment. So, hast du schon für eine Discovery mal eine Rechnung gestellt?
Immer.
Ja, wäre schon mal gut, ne? Ich meine, da stellen sich natürlich ein paar andere Herausforderungen. Aber fairerweise muss man auch dazu sagen, also wir haben auch mit Kunden schon zusammengearbeitet, mit Tech-Unternehmen, die machen so Vorprojekte. Vorprojekte, da kriegt der Kunde am Ende des Vorprojektes einen sehr konkreten Fahrplan, eine komplette Analyse von seinem Status quo und einem potenziellen Zielbild, wo richtig viel Arbeit reinsteckt. Da ist die Software noch nicht gekauft, da ist das Projekt noch nicht gekauft. Aber da entsteht etwas, was für den Kunden mehrwerthaltig ist und natürlich idealerweise dazu führt, dass dann das echte Projekt auch umgesetzt wird. Aber es ist schon so wertig, dass dann Preis dahinter steht. Ob der jetzt kostendeckend sein muss, ne, darüber kann man auch immer streiten. Aber auf jeden Fall ist es ja auch eine Frage, also des Commitments vom Kunden. Ist der Kunde bereit, hier mal den ersten Schritt zu gehen, mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, weil er auch anerkennt, dass die Arbeit, die wir hier leisten, schon werthaltig ist?
Ich würde sagen, also wenn man Profit-Center sein möchte, dann muss es am Ende nicht nur kostendeckend sein, sondern dann muss es eben mehr erwirtschaften als die Kosten. Und nehmen wir mal an, bezahlte Discovery halte ich für absurd, ne? In unserer Welt. Sowas wie Deep Dive, whatever, Technical Workshops. Ich meine, das sind schon Dinge, die du je nach Unternehmung auf jeden Fall auch verkaufen kannst, ne? Vorprojekt und so weiter und so fort. Ob du davon so viele verkaufen kannst, dass es dann Gewinn abwirft, großes Fragezeichen. Aber fairer Punkt, ne? Fairer Punkt. Ich kann mich noch erinnern, ja, vielleicht geht es zu weit, ne? So internes und externes Profit Center. Man könnte ja auch diese Presales-Leistungen sozusagen dem Customer Success und dem Sales in Rechnung stellen.
Ja, now we're thinking. Ja, genau.
Intern, ja. Das würde, glaube ich, die Dynamik ganz schön verändern. Wenn auf einmal jede Discovery und so weiter Geld kostet, dann würden die sich dreimal überlegen, was sie da treiben. Und das hätte auch was. Ob das am Ende kostendeckend ist, I don't know. Das ist ja dann so linke Tasche, rechte Tasche. Das hätte aus anderen Aspekten, hätte das, glaube ich, was sehr Interessantes. Hat jetzt nichts mehr mit Profit Center zu tun, aber der Gedanke, der kam gerade so um die Ecke.
Naja, hat es meines Erachtens schon. Geht auch ein bisschen in die Richtung, in den Zeitenvorschlag, den ich machen wollte. Ich meine, um die zweite Idee, die man hier ansetzen könnte, wäre mehr im Einklang mit dem, was du gerade vorschlägst, nämlich, dass man ganz konkret in der Lage ist, zu unterscheiden, wo hat Presales hier einen wertesteigenden Beitrag geleistet und wo auch nicht. Und dafür müsste man natürlich über Dinge wie Attribution und Zuweisung sprechen, kommen wir auch gleich noch drauf. Aber um es mal ganz konkret zu machen, wir hatten in der Folge, in der letzten Folge, die wir beide gemacht haben, haben wir auch schon ein bisschen über den Technical Win gesprochen, ne? Oder über Winrate haben wir gesprochen. Und dann könnte man natürlich sagen, alles klar, also wie stellt sich denn die Winrate dar mit der Involvierung von Presales versus nicht der Involvierung von Presales? So, da ergibt sich hoffentlich ein Delta, ansonsten sind wir überflüssig, wenn sich kein Delta ergibt. Und aus diesem Delta wiederum kann ich natürlich buchhalterisch ableiten, was ist der Mehrumsatz, den wir hier in den Fällen generiert haben und wie lege ich das jetzt um auf die jeweilige Organisationsfunktion. Und somit habe ich eine Grundlage zu sagen, okay, also hier haben wir offensichtlich einen Beitrag zum Umsatz sehr direkt geleistet, der direkt auf uns zuzuweisen ist und kann somit meine Profit- und Loss-Rechnung natürlich dementsprechend buchhalterisch erweitern. Und das Gleiche gilt natürlich nicht nur für die Winrate, das gilt auch für die Verkürzung des Vertriebszykluses, ne? Also wo haben wir, sind wir schneller zum Closing gekommen durch die Involvierung von Presales, wo haben wir weniger Discounts gegeben, wo haben wir den Customer Lifetime Value beispielsweise noch erhöht, wenn es ein Bestandskunde ist, den wir weiter ausbauen, also wo wir dann über Net Revenue Retention und Expansion sprechen, in der Zusammenarbeit mit Customer Success, also mit und ohne Presales. Auch hier kann man das weiterspinnen.
Ja, mir kommt auch noch einer, also Standalone Closed Opportunities.
Ja, spannend.
Die werden ja dann zu 100% uns anzurechnen. Und gleichzeitig, als ich den Gedanken hatte, hatte ich dann den nächsten Gedanken, denke mir, also wenn wir dann da so eine interne Competition auch aufmachen und uns so krass rechtfertigen müssen, weil am Ende, bin ich auch ganz ehrlich, es ist ja ein Teamplay. Ne? Also es gibt ja sehr viele gute Gründe, warum wir diese unterschiedlichen Rollen haben. Und ich glaube, jede kann einen super, super wertvollen Beitrag zum großen Ganzen leisten. Und ich glaube, man sollte sich lieber die Frage stellen, wie kann man das sinnvoll bündeln? Dass wir ab und zu rausarbeiten müssen, warum sind wir auch wichtig? Da bin ich dabei. Aber schade wäre es, ja, wenn so eine interne, unnütze Competition entsteht, ja, nur weil wir uns jetzt als irgendwas sehen wollen in unserem kleinen Mikrokosmos sozusagen.
Also es gibt auf jeden Fall da Herausforderungen. Ich habe da noch ein paar Sachen noch mal rausgearbeitet, über die wir noch reingehen können. Und das, was du gerade beschreibst, interner Wettbewerb, wo eigentlich Zusammenarbeit stattfinden sollte, ist auf jeden Fall könnte eine negative Konsequenz beziehungsweise ein Risiko sein.
Ja, ich kann an der Stelle ja dann vielleicht mal mein initiales Statement mal so ein bisschen korrigieren oder anpassen.
Okay, schon nach 20 Minuten gefällt mir.
Ja, wir müssen hier natürlich stundenlang darüber philosophieren. Ich bleibe bei meinem Punkt, dass ich sage, wenn du im Presales bist, dann finde ich, solltest du im Kopf haben, dass auch wenn du nur ein Teil vom Großen und Ganzen bist, es geht hier darum, Profit für das Unternehmen zu generieren. So, also solltest du alles daran setzen, die Deals möglichst gut, möglichst groß, umfangreich, langfristig und so weiter abzuschließen. Ja, du bist nicht nur da, um irgendwelche Tasks abzuarbeiten und wirst dann dafür bezahlt, sondern am Ende musst du dich schon dran messen lassen, haben wir diese vertrieblichen Ziele, Klammer auf, Profitziele für das Unternehmen erreicht, beziehungsweise haben wir unseren größtmöglichsten Beitrag geleistet. Dass die Abteilung Presales jetzt im klassischen Sinne, organisatorisch und so weiter, die Überschrift Profit Center bekommt, da kann ich mitgehen und sagen, vermutlich nicht. Ja, und ergibt dann vielleicht mit den Risks, die wir haben, auch Sinn. Ne? Also das ist ja schon, finde ich, gut und hat bei mir jetzt auch noch mal so ein paar neue Gedanken getriggert.
Ich habe noch ein paar KPIs rausgesucht, die unabhängig davon, ob man jetzt Presales als Profit Center betiteln möchte, die trotzdem, glaube ich, lohnend sein könnten, die mal zu tracken. Ich ignoriere dabei ganz bewusst mal die technische Komplexität, die dahinter stünde, das zu tun. Also Einnahmen aus kostenpflichtigen Presales Services, haben wir gerade darüber gesprochen. Pilot, Discovery, Workshops, whatever. Die Gewinnspanne bei diesen kostenpflichtigen Diensten dann mal zu messen. Presales beeinflusste Umsätze, haben wir gerade darüber gesprochen. Winrate, Geschäftsgröße, also ACV, Vertriebszykluszeit haben wir schon drüber gesprochen. Dann noch etwas, die Conversion Rate bzw. die Erfolgsquote bei Proof of Concepts oder Pilotprojekten, das nochmal mit reinzunehmen. Die Technical Win Rate, auch darüber haben wir bei der letzten Folge schon intensiv drüber gesprochen. Die ROI von diesen spezifischen Presales-Aktivitäten, wo gegebenenfalls ein kostenpflichtiger Service dahinter steht, der Beitrag zum Customer Lifetime Value, Net Revenue Retention, Gross Revenue Retention und zuletzt Presales-Kosten in Prozent des beeinflussten Umsatzes.
Gefällt mir alles sehr gut, wenn wir das so einfach messen könnten. Und jetzt können wir ja trotzdem, also vielleicht können wir trotzdem nochmal 5 Minuten oder so reingehen und sagen, also wir machen das jetzt. Ich bin jetzt hier der Head of Presales, wir machen das jetzt. Wir müssen uns jetzt als Presales-Team quasi selber finanzieren. Mindestens mal selber tragen, am besten noch ein kleines Plus haben, dass wir am Ende des Jahres noch eine geile Party schmeißen können.
Genau.
Und für mich jetzt die Frage spannend, also nicht wie setzen wir es, sondern wir haben es jetzt einfach gemacht, ja. Es hat jetzt alles, wir haben jetzt so eine interne Preisliste, das kostet jetzt alles Geld, wie du es gerade gesagt hast mit den KPIs. Wie würde das denn die Dynamik verändern mit dem Sales-Team und natürlich auch mit dem Customer-Success-Team und vielleicht mit dem Kunden? Wären wir nach 3 Tagen schon insolvent oder haben wir die Chance zu überleben? Was würde da passieren?
Also es birgt natürlich schon Raum für Risiken, gerade in der cross-funktionalen Abstimmung. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wenn man Presales als Profit Center denkt, müsste man vielleicht auch über sowas wie Kompensation nachdenken. Also wie groß ist der Variable versus der Base Salary und wie ist eigentlich der variable Anteil beeinflusst? So, und dann kommen wir vielleicht in irgendwelche komischen Gespräche rein, was es ja teilweise bei unseren Vertriebskollegen ja gibt. Ne? Wenn da mehr als ein Vertriebskollege an so einem internationalen Account arbeitet und da gibt es aber auch eine lokale Entity und so weiter und dann auf einmal reden wir darüber, ja, wer hat ja eigentlich welchen Beitrag geleistet zu diesem Deal und was krieg ich und was kriegst du? Da sind ja schon so ein paar Dispute, sind schon vorprogrammiert, dann zwischen Sales und Presales in dem Fall. Ist das jetzt ein Presales-Service, der hier geleistet wurde eigentlich oder ist es eben doch eigentlich ein Vertriebsservice beziehungsweise einfach ein Closing gewesen? Das Gleiche kann ich mir auch bei Customer Success gut vorstellen. Ne? Also jetzt machen wir hier Revenue Expansion, also ein Bestandskunde wird ausgebaut, generiert mehr Umsatz. War es jetzt Presales, der final dazu beigetragen hat oder war es doch der Customer Success? Also das genau auseinander zu dividieren, ist, glaube ich, eine große Quelle von Konflikten potenziellerweise.
Ich würde mich auch darüber freuen, wenn dann auf einmal das Presales-Team erstmal überhaupt Leads und potenzielle Kunden akquirieren müsste, oder?
Also, weil ja, genau.
Die Sales-Leute, die suchen sich dann wahrscheinlich andere Wege, die lernen dann auf einmal doch ein bisschen Demo zu machen und
verzichten lieber auf die Presales-Services, ne? Das könnte auch so ein Effekt sein.
Und verkaufen dann und wir müssen dann Cold-Calling machen und sagen, ja, hallo, wir haben ja so einen coolen Discovery-Service, können wir da bei Ihnen mal vorstellig werden. Also ich will das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber ich habe ja auch kein Problem, mich da nochmals zu korrigieren. Ne? Ich glaube, es wäre mal spannend, das zu machen, aber ich sehe schon so viele Hürden, wo ich mir so denke, puh, wie würde das dann enden? Und was will ich damit eigentlich beweisen? Also am Ende ist diese Line of Business das Profit Center und daran werden wir alle gemessen. Deswegen vom Mindset her, ich bin Teil eines Profit Centers und ich bin hier, um einen maximalen Beitrag dazu zu leisten, unternehmerisch erfolgreich zu sein. Also da glaube ich, können wir einen Haken dran machen.
Ey, und ich glaube, damit wäre schon ein großer Sprung getan, wenn alle im Presales diese Denke so hätten. Ich glaube, viele haben es, aber auch eine ganze Menge nicht.
Fairer Punkt. Aber ja, trotzdem, also du hast ja das Ganze vorbereitet, hast hier wieder 40-seitige Pamphlets geschrieben.
Ich habe noch einen.
Gibt es noch irgendwas, worüber wir reden sollen? Ja, hau raus.
Ja, nee, ich hab noch ein Risiko, was ich auch sehr, sehr eingängig fand. Das ist nur ein konkretes Beispiel, was mir zumindest in meiner Karriere auch öfter begegnet ist, dass du an größeren strategischen Accounts arbeitest, wo du weißt, das hier ist eine Investition. Den werden wir jetzt nicht nächste Woche closen, sondern hier ist Aufbauarbeit. Keine Ahnung, ich rede jetzt von irgendwelchen DAX-Konzernen, VW oder irgendwie sowas, ja. Wo du sagst, das Potenzial ist so groß, dass es sich lohnt, da durchaus substanziell in den Vorinvest zu gehen. Und wenn du dann natürlich, also wenn du dann anfängst, eine Rechnung zu stellen, dann kriegst du vielleicht gar nicht die Tür auf, überhaupt mit denen zusammenzuarbeiten. Und wenn du keine Rechnung stellst, dann bist du auf einmal in einer Abwägung. Naja, mache ich hier drüben den kleinen Deal, wo ich weiß, hier kann ich am Ende eine Rechnung schreiben für meinen Service. Oder mache ich eben dann doch den VW-Account, wo erst in 1,5 Jahren vielleicht irgendwas ansteht. Ne? Also das sorgt auch da für so eine Imbalance gegebenenfalls. Aufgrund der Kurzfristigkeit.
Ja, absolut.
Und dann können wir vielleicht noch eine letzte Sache können wir noch reingehen. Ich meine, du hast richtig gesagt, ich habe das Ding hier vorbereitet. Es ist wirklich extrem umfangreich gewesen, die Vorbereitung. Aber wir wollen es jetzt auch nicht überstrapazieren. Wenn du jetzt hier zuhörst und das Gedankenexperiment spannend findest, schau mal in die Shownotes. Da ist ein Link, findest du Zugang zu meinem kompletten Vorbereitungsdokument. Ich glaube, in der Summe sind es tatsächlich über 20 Seiten mit über 80 Quellen. Man muss ja auch nicht alles lesen. Ist auch gut strukturiert. Ist ein kleines Inhaltsverzeichnis dabei und so weiter. Also ich finde es immer wieder spannend. Und eine letzte Sache können wir vielleicht noch machen, nämlich nochmal kurz über die Attribution zu sprechen. Weil darüber haben wir über die letzten Jahre auch hier im Podcast immer mal wieder gesprochen, als du und ich gemeinsam bei Calidus Cloud gearbeitet haben wir auch über Attributionen gesprochen. Also wir haben nicht das Wort benutzt, aber wir haben trotzdem geschaut, so wie viel Zeit in meinem Kalender verbringe ich auf einer bestimmten Opportunity und haben eben versucht festzustellen, also wie viele Aktivitäten, welche Aktivitäten, in welchem Maße wird auf welchen Opportunities verbracht. Und auf welchen halt nicht. Und da gibt's natürlich, ich sag mal, super einfache Modelle. Und hier auch kann ich auch ein Beispiel geben aus dem Nähkästchen plaudernd. Wir hatten, ich nenne jetzt nicht den Arbeitgeber, wir hatten bei einer Tech-Company, hatten wir einen Partnermanager, der einfach hinter jeder Opportunity, die neu im CRM angelegt wurde, hat er einfach seinen Namen gesetzt, weil er gesagt hat, ja, also hier mein Partner, der hatte auch eine Connection zu diesem Account. Und der hat sich einfach überall eingetragen. Der hatte am Ende, hatte dieser Partnermanager auch ein Umsatzziel. Und dadurch, dass er sich einfach auf praktisch jede Opportunity getaggt hat und irgendwie über irgendwelche Umwege argumentieren konnte, ja, hieß ja eine Partner-Connection, hat er sein Ziel auch erreicht, wo ich sage, also das kann eigentlich nicht das Ziel sein. Das Ziel ist nicht, dass du deinen Namen einfach hinter jeder Opportunity packst und dann einfach über so eine First-Touch-Attribution irgendwie jetzt darstellst, dass du einen guten Job gemacht hast.
Du musst einfach das System verstehen. Wenn du das System verstanden hast, Dann kannst du es hacken, genau.
Ja gut, er hat es gehackt, ne? Also Kudos zu ihm persönlich, ne? Auf unternehmerischer Ebene, sage ich mal, schwierig. Das heißt, man brauchte dann irgendwie so, man musste irgendwie eine Multi-Touch-Attribution aufbauen, ne? Also das, was wir gemacht haben mit diesem Kalender und so weiter, was irgendwie immer aufwendig ist. Wir hatten ja hier mit der Mika Sackendick, hatten wir auch mal eine Podcast-Episode dazu aufgenommen, wie man das automatisieren kann, also Kalender automatisch synchronisieren mit dem CRM, sodass die Opportunities, Daten und die Meetings automatisch so gepflegt sind, man am Ende des Monats genau weiß, auf welchen Opportunities habe ich wie viel Zeit verbracht und so weiter. Also sowas bräuchte es dann schon. Also du brauchst einen super integrierten IT-Setup, um das irgendwie möglichst automatisch zu machen und damit natürlich eine einhergehende Transparenz, um dann eben genau solche Beteiligungen an Winrates und so weiter, um das überhaupt sinnvoll messen zu können. Und ich glaube, da zumindest habe ich keine Organisation gesehen, von groß bis klein, die das heute so gebaut hat, dass es überhaupt möglich wäre, diese ganzen KPIs, über die wir gerade gesprochen haben, so akkurat zu erfassen, dass das am Ende wirklich also Bestand hat und auch alle sagen, ja, das ist richtig so.
Also wobei ich finde, dass der erste Schritt hier auch gar nicht automatisiert sein muss. Ich meine, wir können das noch mal kurz erzählen. Was wir damals gemacht hatten ist, wir hatten eine Integration in die Kalender rein und ich bin nach wie vor der Meinung, die eine Sache, also den einen Admin-Task, den jeder Mitarbeiter ja trotzdem irgendwie hat, ist eben mal seinen eigenen Kalender zu pflegen. Also dafür bist du ja schon irgendwie verantwortlich.
Wobei das eigentlich automatisch passiert.
Genau, du machst es sowieso und wir hatten ja im Prinzip zwei zusätzliche Felder dann in diesen Kalender-Tasks drin, die du ausfüllen konntest. Das heißt, in dem Moment, wo du deinen Kalender gepflegt hast, konntest du das mitmachen und diese Informationen konnte man dann im CRM wiederum sehr gut für verschiedenste Dinge verwenden. Und das eine war eben der Task, ne? Oder die, was tust du da? Ist es eine Demo? Ist es eine Disco? Wir hatten so 8 verschiedene Kategorien. Und das andere ist eben, gibt es eine Verknüpfung zu einer OPI? Und das hat ja schon gereicht, um wirklich sehr, sehr viele Dinge sehen zu können. Nämlich zum einen mal, mit was verbraten wir eigentlich unsere Zeit? Generell zum anderen mal, wie viel Aufwand und Ressourcen stecken wir in welche Opportunities versus welchem potenziellen Ertrag und so weiter und so fort? Also, du konntest da über das Dashboard sehr, sehr viele wertvolle Datenpunkte erhalten, um dann eben auch ganz anders reden zu können. Ne? Sowohl mit dem Head of Sales, als auch mit dem Team, als auch an der Stelle, wenn es dann mal dazu kam, übrigens, wir bräuchten mal einen neuen Headcount.
Ja, genau, 100%.
Ich finde, man kann damit sehr wenig Attributionen, wie du es ja nennst, und auch administrativem Aufwand schon sehr, sehr viel erreichen. Und es muss nicht alles high sophisticated, KI-supported, automated sein.
Ja, absolut. Und es ist ja auch so, ich meine, Gedankenexperiment mal zu Ende an der Stelle, ne? Aber man kann ja trotzdem über bestimmte Aspekte nachdenken, ohne es jetzt als pures Profit Center zu sehen, kann man ja trotzdem mal drüber nachdenken. Also wenn wir hier im Monat 30 Pilots machen und da ist die Winrate irgendwie 30%, dann sage ich, okay, dann waren anscheinend 70% der Pilots, die du im Monat machst, waren überflüssig. Also vielleicht wäre es mal eine gute Idee, da tatsächlich so eine kleine Bezahlschranke einzuführen, auch wenn die nicht kostendeckend ist, aber dass wir sagen, hey, pro Pilot, wir nehmen 5.000 Euro, das ist so eine Commitment-Fee von unseren Kunden. Also im Zweifelsfall werden die Kunden übrig bleiben, die halt wirklich daran Interesse haben, was zu machen, die es nicht einfach nur mitlaufen lassen, weil ihr es gerade umsonst angeboten habt. Also solche Dinge kann man ja trotzdem sich da rausziehen. Wie gesagt, nicht kostendeckend, aber so eine Teilimplementierung von ein paar dieser Ideen könnte natürlich trotzdem erwägenswert sein. Und letzte Ergänzung vielleicht an der Stelle. Es gibt, und das ist auch in meinem Vorbereitungsdokument, ist es verlinkt, es gibt tatsächlich Customer Success Organisationen, die sich als Profit Center aufgestellt haben. Bei Presales ist mir kein Beispiel begegnet in der Recherche, wo es Organisationen gibt, die das gemacht haben, aber es gibt Customer Success Organisationen, die das gemacht haben. Also wenn man da Interesse hat, mal sich einen Case Study reinzuziehen, ist verlinkt in dem Dokument.
Ja, sag mal einen Satz dazu. Also wie generieren die Profit?
Also die schauen halt auf Renewals, Upsell, Cross-Sell. Und dann gibt es teilweise so Premium-Services. Ne? Du hast, je nachdem, so wie ich es jetzt kenne, wenn du ein Enterprise-Kunde bist oder auf dem Enterprise-Plan bist, auf dem größten Plan, den dein Produkt irgendwie anbietet, dann hast du in den meisten Fällen so einen Customer-Success-Manager mit dabei. Und der deckt natürlich bestimmte Dinge ab. Zum Beispiel so einmal im Quartal irgendwie so ein Quarterly-Check-In. Da gucken wir auf Adoption, da gucken wir auf die Use-Cases und so weiter. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich will aber mal tief reingehen, ich will einen bestimmten Use-Case in der fachlichen Tiefe komplett neu einführen oder sowas, schon fast wie so ein Mini-Projekt oder so, dann kann man natürlich drüber nachdenken, da so Customer Success Premium Services anzubieten. So ist es hier in diesem Beispiel beschrieben, wo du dann Umsätze dir direkt attributieren kannst. Und bei Upsells und Cross-Sell liegt es nahe, ne? Also wenn die Customer Success Funktion, ich sag mal, stark vertrieblich auch orientiert ist und ist vielleicht gar nicht so sehr. Ich habe verschiedene Modelle gesehen, dass Kunden praktisch nur mit Customer Success weiterarbeiten, wenn der Deal geclosed ist, das Projekt implementiert ist. Ich habe auch Setups gesehen, wo dann weiterhin Account Manager dabei ist und der Customer Success Manager. in einem Setup, wo es nur der Customer Success Manager ist, hast du ja im Prinzip ab dem Zeitpunkt auch Account Ownership. Und wenn du dann in der Lage bist, über diese Beziehung, die du mit dem Kunden aufbaust, auch weitere Geschäftsfelder zu identifizieren, mehr Umsatz zu generieren, dann hast du natürlich die Möglichkeit, dort die direkte Umsätze auch zu attributieren. Und dann ist der erste Schritt zum Profit Center schon getan.
Ja, ich meine, je nach Komplexität und Größe und Umfang und so weiter, da stellen sich ja ähnliche Herausforderungen, ne? Weil, also wie oft waren wir auch in Renewals involviert, weil es nochmal irgendwie eine Deep Dive, was auch immer, Demo, keine Ahnung, gebraucht hat?
100%. Und es gibt ja hier, also es gibt natürlich sowieso kein One-Size-Fits-All oder so. Das kommt stark darauf an, was hast du eigentlich für ein Produkt? An welche Kunden verkaufst du? Was ist der typische Entscheidungsprozess beim Kunden? Was für Upsell- oder Cross-Sell-Möglichkeiten hast du überhaupt? Ne? Wenn das funktioniert ja pauschal erstmal nur, wenn du mehr Seats verkaufst oder mehr Usage oder du noch mehr im Portfolio hast, als der Kunde gerade benutzt. Das ist ja die Grundvoraussetzung, die gegeben sein muss, damit überhaupt irgendwo noch mehr Umsätze fließen können. Ist klar, ne? Ich fand's, wie gesagt, ganz spannend. Bei Customer Success gibt es anscheinend ein paar Organisationen, die das gemacht haben. Ich glaube, wir sind uns einig, bei Presales wird's aus diversen Konfliktpotenzialen, aus diversen Risiken ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz kann man sich an der einen oder anderen Stelle davon inspirieren lassen. Von daher nochmal danke an den Abi, dass er hier den Gedanken losgetreten hat.
Danke, Abi, dass du mir so schöne 35 Minuten mit dem Tim wieder beschert hast.
Das war Presales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Wenn dir die Folge gefallen hat und du einen Impuls mitnehmen konntest, abonniere gerne die Show, hinterlass uns eine Bewertung in deinem Podcast-Player. Dann können auch andere von dieser Folge profitieren. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.